Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Mehr statt weniger. Die Zahl der Lastwagenfahrten durch die Alpen hat im letzten halben Jahr weiter zugenommen. Etwa gleich viel. Die Zahl der Arbeitslosen bleibt trotz starkem Franken stabil. Später in der Sendung: Eine Partei, zwei Meinungen. SPler zur Frage, sollen wir Bundesrätin Wittmer-Schlumpf wiederwählen? Und um eins, Nachdenken über Syrien. Das Tagesgespräch mit Bestsellerautor Rafik Shami, der die Gewalt in seiner Heimat aus dem deutschen Exil verfolgt. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst bringt uns jetzt Philipp Bürkler auf den neuesten Stand die Nachrichten.
Durch die Schweizer Alpen werden immer mehr Güter transportiert. In den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres nahm der Transport auf der Schiene um fast 13% zu. Auf der Straße beträgt die Zunahme etwa 4%. Insgesamt überquerten im ersten Halbjahr knapp 650.000 Lastwagen die Alpen auf den Straßen. Das Ziel des Bundesrates ist es, dass nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016 noch etwa 650.000 Lastwagen pro Jahr die Alpen auf der Straße überqueren. So viele also wie jetzt in einem halben Jahr. 2/3 der Schweizer Bevölkerung befürworten die Einführung einer Einheitskrankenkasse bei der Grundversicherung. Dies ergibt eine Umfrage im Auftrag des Krankenkassenverbandes Santé Suisse. Allerdings wünschen sich die meisten eine schrittweise Änderung des heutigen Systems und keine große Gesundheitsreform. Und eine weitere Befragung zum Thema Gesundheit. Über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung hält Managed-Care-Modelle in der Krankenversicherung für eine gute Idee. Sich selber so versichern wollen jedoch die wenigsten. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers. Die Skepsis habe auch damit zu tun, dass viele meinten, in einem Managed-Care-Modell würden sie schlechter versorgt. Unter Managed Care versteht man eine enge Zusammenarbeit zwischen Haus- und Spezialärzten, um Kosten zu sparen. Die Versicherten bezahlen weniger, können aber nicht mehr zu jedem beliebigen Arzt gehen. Die Gewerkschaft Sina hält wenig vom Vorschlag des Bundesrates, 500 Millionen Franken für die Kurzarbeit bereitzustellen. Dies würde zu spät wirken. Viele Unternehmen hätten nicht zu wenig Arbeit, sondern zu viel. Die Angestellten müssen deshalb mehr arbeiten. Diese Überzeit soll angemessen entschädigt werden, fordert die Sina. Nächste Woche behandelt das Parlament das Maßnahmenpaket des Bundesrats, welches unter anderem 500 Millionen Franken für die Entschädigung von Kurzarbeit vorsieht. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote im August bei 2,8% geblieben. Angestiegen ist die Jugendarbeitslosigkeit. Die Quote kletterte von 2,7 auf 3,3%. Das ist aber deutlich tiefer als vor einem Jahr. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, rechnet damit, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten ansteigt, wegen des teuren Frankens und der Wirtschaft, die allgemein weniger wachsen dürfte. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, rechnet damit, dass große Industriestaaten in eine Rezession geraten. Die Eurokrise könne sich noch verschärfen, heißt es in einem Bericht. In Italien und Deutschland könne die Wirtschaft bis Ende Jahr schrumpfen. Der deutsche Wirtschaftsminister Philipp Rösler sagte hingegen, die Angst vor einer Rezession sei völlig unbegründet. Ältere Menschen kaufen öfter bei Discountern ein als junge. Eine Studie des Beratungsunternehmens Fura & Hotz zeigt, dass Schweizer über 65 Jahre überdurchschnittlich viel zu Denner, Aldi und Lidl gehen. Junge Konsumenten hingegen sind in den Filialen der Discounter deutlich weniger anzutreffen. In Italien will die Regierung Berlusconi eine Schuldenbremse in der Verfassung verankern. Der Ministerrat stellte sich hinter den Vorschlag, den Finanzminister Tremonti bereits im Juli angekündigt hatte. Nun muss noch das Parlament die Maßnahme absegnen. Gestern hatte die Regierung des hochverschuldeten Landes ein zweites Sparpaket von rund 50 Millionen Euro durch das Parlament gebracht. Insgesamt will die Regierung Berlusconi mehr als 100 Milliarden Euro sparen. Der ehemalige Machthaber Libyens, Muammar Gaddafi, soll im Frühjahr rund 30 Tonnen Gold verkauft haben. Das teilt die libysche Zentralbank mit. Dabei handelt es sich um 20% der Goldreserven des Landes. Der Verkauf habe fast 120 Milliarden Dollar gebracht. An wen Gaddafi das Gold verkauft haben soll, wurde nicht mitgeteilt. In Berlin hat die Polizei möglicherweise einen Terroranschlag verhindert. Zwei Männer wurden verhaftet, eine Moschee und ein islamisches Kulturzentrum durchsucht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden Männer würden verdächtigt, eine schwere Gewalttat vorbereitet zu haben. Sie hätten chemische Substanzen gekauft, die zur Herstellung von Sprengstoff geeignet seien.
Informiert am Mittag, das ist Rendezvous auf DRS1, DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle.
Dieser Tag, mein persönlicher Tagesablauf von damals, die sind in meinem Gedächtnis eingebrannt. Und darum ist die Erinnerung daran vielleicht auch zeitlos.
Sagt uns der Fotograf Adrian Müller im Gespräch. Er war vor 10 Jahren in New York Augenzeuge der Terrorattacken auf das World Trade Center. Andere Stichworte zur Sendung. SP, eine Partei im Dilemma. Berce Maya, Porträt der beiden Kronfavoriten für die Calmiret-Nachfolge. Hotelkredite, was der Bundesrat wegen der Frankenstärke da subventionieren will. Leichtathletik, warum sich immer weniger dafür interessieren. Und um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Rafik Shami, dem syrischen Erfolgsschriftsteller. Er spricht über die staatliche Gewalt gegen das eigene Volk in seiner Heimat. All das gleich, jetzt ist es 12.37 Uhr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.553 Punkten, ein Plus von 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 21,55 gehandelt und der Dollar zu 86,41. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint trotz Wolkenfeldern ab und zu die Sonne. In der Romandie und im Wallis scheint die Sonne für längere Zeit. Mit Westwind werden 22 Grad erreicht. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei etwa 27 Grad. Am Freitagvormittag gibt es im Norden noch dickere Wolkenfelder und stellenweise fällt etwas Regen. Sonst setzt sich die Sonne immer mehr durch und die Temperatur steigt im Norden auf 25 und im Süden auf 28 Grad. Am Wochenende scheint oft die Sonne und es wird 26 bis 30 Grad heiß. Am Sonntagnachmittag bilden sich zuerst in Bergen lokale Gewitter. Am Abend kommen dann vielerorts Regengüsse und Gewitter auf.
Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Im Berner Jura ist die Hauptstraße Sancerre-Bodelsberg im Bereich Malre nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Goppe und Nyon stockender Verkehr nach einem Unfall.
Immer mehr Güter werden von Nord nach Süd und umgekehrt durch die Schweizer Alpen transportiert. Immer mehr eben nicht nur auf der Schiene, sondern auch in Lastwagen auf der Straße. Damit, mit dieser Zunahme der Lastwagenfahrten, entfernt sich die Schweiz immer mehr von ihrem gesetzlich eigentlich vorgeschriebenen Verlagerungsziel von der Straße auf die Schiene. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Die gute Nachricht zuerst. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres wurden 64% aller Güter im alpenquerenden Verkehr auf der Schiene transportiert, plus 2%. Der Negativtrend bei der Güterbahn ist also gebrochen. Die schlechte Nachricht: Die Zahl der alpenquerenden Lastwagenfahrten hat zugenommen auf 647.000, plus 4%. Per Ende Jahr könnten es also an die 1,3 Millionen werden. Das sind 300.000 zu viel. Denn gemäß Güterverkehrsverlagerungsgesetz dürfte es dieses Jahr höchstens 1 Million Fahrten geben und im Jahr 2018, 2 Jahre nach Eröffnung des Basistunnels, dürften es nur noch 650.000 sein. Das gesetzliche Zwischenziel wird jetzt also verpasst, das ist praktisch sicher. Die bisherigen Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung haben nicht ausgereicht. Was tun? Ende Jahr soll der neue Verlagerungsbericht vorgestellt werden und bis dahin gibt es keine Stellungnahme im Verkehrsdepartement. Dabei ist die Lage klar. Entweder es kommen Maßnahmen oder das Parlament kann die Zahlen im Verlagerungsgesetz vergessen. Als mögliche Maßnahmen sind auf dem Tisch die Schweizer Idee einer Alpentransitbörse, ökologische Bedingungen und Fahrverbote, so wie in Österreich, variable Mautgebühren wie in Frankreich. Keine dieser Maßnahmen ist aber ohne EU-Europa umsetzbar. Alf Arnold von der Alpeninitiative beklagte heute den fehlenden politischen Willen in Bundesbern, man solle endlich vorwärts machen mit der Alpentransitbörse. Auf der Gegenseite steht der Nutzfahrzeugverband ASTAG, der dieselbe Transitbörse seit jeher ablehnt. Klar ist einzig, die Statistik liegt auf dem Tisch. Jetzt muss die Diskussion stattfinden.
Diese Ansage der SVP kam gestern nach der Rücktrittsankündigung von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey rasch und unmissverständlich. Sollte die SP bei den kommenden Bundesratswahlen nicht zwei SVP-Vertreter in den Bundesrat wählen, dann erhalte die SP im Gegenzug auch keine Unterstützung von der SVP, wenn es um den zweiten SP-Sitz geht. Die SP kommt dadurch unter Druck, denn ihre Sitze werden im Wahlprozedere erst ganz am Schluss besetzt. Eine Zwickmühle, ein Dilemma und die Meinungen dazu gehen auseinander, Katrin Hug.
Ins Dilemma hat sich die SP selber manövriert. Sie war Drahtzieherin bei der Wahl von Evelyn Wittmer-Schlumpf in den Bundesrat. Und dies führte zur Spaltung der SVP. Dass die Finanzministerin heute der BDP angehört, spielt für Erik Nussbaumer für die strategischen Überlegungen keine Rolle. Sie sei eine gute Bundesrätin, Abwahlen seien nicht üblich.
Es gibt gar keine Gründe für Druckversuche. Wir haben zwei SVP-Vertreterinnen und Vertreter gewählt. Die SVP hat selber entschieden, dass sie das anders gestalten will. Ich sehe keinen Grund, dem SVP-Druck jetzt leichtfertig nachzugeben.
Wer den Standpunkt von Erik Nussbaumer teilt, riskiert aber den zweiten SP-Sitz im Bundesrat. Denn die SVP beharrt auf einem echten zweiten SVP-Bundesratssitz. Erhält sie ihn nicht, wird die SVP auch nicht zwei SP-Bundesräte wählen. Aber dieser zweite SP-Sitz sei für die SP wichtig, betont Susanne Leutenecker-Oberholzer.
Die zweite Vertretung der SP ist entscheidend, und zwar für den Ausstieg aus der Atomenergie, für eine gute Sozialpolitik, für eine Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze in der Schweiz sichert. Und dazu braucht es zwei Sitze und dafür braucht es eine starke SP.
Vor den Bundesratswahlen finden ja noch Parlamentswahlen statt. Und vor dem 23. Oktober heißt deshalb die Devise in der SP: nur keine Schwäche zeigen. Deshalb betonen alle, dem Druck der SVP dürfe man jetzt keinesfalls nachgeben. So auch Maria Roth-Bernasconi.
Ich denke, dass wir jetzt nicht auf das Spiel der SVP eingehen sollten, sondern dass wir jetzt zunächst uns wirklich auf die Parlamentswahlen konzentrieren müssen.
Sie gibt aber auch zu bedenken, dass die Mitteparteien für die SP kein verlässlicher Partner sind. Für die SP ein Grund weniger, Wittmer-Schlumpf wieder zu wählen. Das streicht auch Jacqueline Fehr hervor. Und überhaupt, sagt sie,
das Problem bei diesen Bundesratswahlen ist, dass die Mitteparteien einen Sitz zu viel besetzen. Und damit liegt der Ball jetzt bei den Mitteparteien. Nach den Wahlen müssen sie Vorschläge machen, wie sie neu ihre Sitze unter sich verteilen wollen.
Sicher ist auch, viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten können vor den Wahlen nicht offen über ihre Strategie sprechen. Zu nahe sind die Parlamentswahlen, viele stehen in Konkurrenz zu Kandidaten der SVP oder der Mitte und könnten mit heiklen Aussagen Stimmen verlieren. Spätestens nach der Wahl muss sich die SP, wie die anderen Parteien auch, konkrete Gedanken machen, wie sie sich zum Thema Konkordanz stellen will, so Maria Roth-Bernasconi.
Wollen wir nur eine mathematische Konkordanz oder wollen wir eine Konkordanz, wo man sich auch etwas einig ist über die Politik, die geführt werden muss? Es geht vor allem um Europa, es geht um die Öffnung der Schweiz, es geht um das Zusammenleben in der Schweiz.
Die SP versucht jetzt, die Bundesratswahlen als Schaulaufen für die Parlamentswahlen zu benutzen. Was ihr das für die eigentlichen Bundesratswahlen selber bringt, zeigt erst der 14. Dezember.
Katrin Hug. Diese zwei werden als mögliche Nachfolger von Micheline Calmy-Rey am meisten genannt. Der Freiburger Ständerat Alain Berset und der Waadtländer Gesundheitsminister Pierre-Yves Maillard. Über den ruhigen und den streitbaren Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Ein Restaurant in Freiburg. Im Hintergrund ertönt Jazzmusik. Musik ist ein wichtiger Teil im Leben von Ständerat und Pianist Alain Berset.
Ich spiele sehr gerne viel Improvisationen. Es gefällt mir einfach, ja.
Der 39-Jährige ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften, doch er hat die Politik einer Bankkarriere vorgezogen. Wie funktioniert und organisiert sich eine Gesellschaft? Das sind Fragen, die ihn faszinieren. Sein Ständeratsmandat übt er vollberuflich aus. Er fühle sich dadurch volksnah.
Ich habe einen Lohn wie die große Mehrheit der Leute. So, ich weiß genau, was bedeutet, mit 80.000 oder 100.000 Franken pro Jahr mit drei Kindern zu leben. Ich kenne das.
Politik verlange heute ein großes Engagement. Das kennt er von seiner Zeit als Leichtathlet. Berset war mit 1 Minute und 54 Sekunden Westschweizer Meister über 800 Meter.
Das braucht viel Arbeit, viel Arbeit. Sie müssen trainieren ein ganzes Jahr.
Genauso einsatzfreudig wie im Sport ist der Freiburger auch in der Politik. Er beeindruckt durch seine Dossierkenntnis. Berset bleibt auch in hitzigen Diskussionen ruhig, aber bestimmt. In Bern überzeugt er als Wirtschaftspolitiker. In einem Buch forderte er schon vor Jahren, dass die Nationalbank eine echte Konjunkturpolitik betreiben solle. Heute, mit dem Problem der Frankenstärke, pflichten ihm viele bei.
Ja, es ist sehr aktuell, sehr, sehr aktuell geworden, das freut mich natürlich.
Vom smarten Leichtathleten Alain Berset zum kämpferischen Fußballspieler Pierre-Yves Maillard. Mit seinen 43 Jahren kickt der Waadtländer Gesundheitsminister jeden Freitagabend noch immer in einer Seniorenmannschaft. Als Stürmer drängt es ihn nach vorne. Er will etwas bewegen, er will Tore schießen.
Ich habe ein gutes Engagement.
In der Politik wird ihm dieses große Engagement zuweilen vorgeworfen. Der ehemalige Gewerkschafter gilt als streitbar. In Bern dürfte er vielen Politikern zu links sein, etwa als Verfechter einer Einheitskrankenkasse. Ganz anders in der Waadtländer Kantonsregierung. Hier kann er auf die Unterstützung der bürgerlichen Mehrheit zählen. Oft schon hat Pierre-Yves Maillard seine FDP- und SVP-Kollegen mit seinem Charisma überzeugen können. Der Sozialdemokrat fällt auf mit seinem engagierten Kampf gegen Armut. Mit 12 Jahren erlebte er selbst, wie sein Vater, ein einfacher Arbeiter, aufs Sozialamt musste.
Wissen Sie, mein Vater hat während einiger Wochen war eine Unterstützung nötig, weil wir waren 3 Kinder und er hatte kein Einkommen mehr.
Maillard studierte Philosophie, Geschichte und Französisch, doch seine bescheidene Herkunft hat er nie vergessen. Sie prägt sein politisches Handeln.
Der Kampf für eine bessere Chancengleichheit ist im Zentrum von meinem Engagement, das ist klar.
Auch wenn sich Pierre-Yves Maillard und Alain Berset im politischen Stil unterscheiden, ihr Kampf für eine gerechtere Gesellschaft ist derselbe.
Patrick Mühlhauser. Es ist ein umstrittenes Geschäft, aber es pressiert. Schon in der Session, die nächste Woche beginnt, wird das Parlament über das 870-Millionen-Paket entscheiden, mit dem der Bundesrat Auswirkungen des starken Frankens abfedern will. Unter anderem im Tourismus. Konkret soll dort die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit, die SGH, ein 100-Millionen-Darlehen erhalten. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann hat sich zeigen und erklären lassen, wie diese SGH arbeitet und funktioniert.
Der Pianist stimmt sein Instrument in der modernen Bar des Jugendstilhotels Belvedere in Schkuol im Engadin. Stärker verstimmt sind die Zahlen in Hotelbesitzer Kurt Baumgartners Büchern wegen dem schwachen Euro.
Also wir sind natürlich ein volksverwöhnter Betrieb. Unser Betrieb ist in den letzten 10 Jahren permanent enorm gewachsen. Und jetzt ist doch ein Einbruch gekommen. Größenordnung 5-10%.
Vergleichsweise ist das wenig. Im Durchschnitt haben die Bündner Hotels in den letzten Monaten 15-20% weniger Gäste beherbergt. Kurt Baumgartners Rezept: Er hat, seit er das marode Belvedere 1999 übernahm, ständig investiert.
Wir haben natürlich den Altbau konkret renoviert. Wir haben Zimmer zusammengelegt, neue Badzimmer gemacht. Dann in 2004 haben wir die Passerelle über 130 Meter ins Bad realisiert. Dann haben wir einen neuen Flügel angehängt in 2007, ein Parkhaus angehängt in 2008. Zwischendurch kam das Hotel Belvedere dazu, 2009 kam das Quarterwall dazu. In die Hardware investieren wir ununterbrochen.
Möglich waren diese Investitionen zumindest am Anfang nur dank der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit SGH.
Ich habe natürlich das Hotel nicht irgend geerbt oder übernommen. Ich habe das Hotel frisch erworben aus einem Konkurs vor 10 Jahren. Und inzwischen sind jetzt 2 weitere Betriebe dazugekommen. Und um die Betriebe zu finanzieren, war ich natürlich froh damit, nach der Bank die Gesellschaft für Hotelkredit noch die letzten, sage ich, zwischen 70-90% oder 80-90% mitfinanziert hat, also mehr im Risiko gestanden ist als meine Hausbank.
Genau nach diesem Modell gewährt die öffentlich-rechtliche Genossenschaft SGH Beherbergungsbetrieben in Ferienregionen Darlehen für Investitionen. SGH-Direktor Philipp Pasch.
Der Unterschied zu den Banken ist, dass wir eigentlich im Zinssatz das Risiko des Geschäftes nicht überwälzen und so einen risikolosen Zinssatz anwenden.
Allerdings ist die Bereitschaft der Banken selbst, Kredite zu tiefen Zinsen zu gewähren, zurzeit so groß wie selten. Philipp Pasch gibt denn auch zu, dass die SGH ihre Mittel in den letzten Jahren nicht vollends ausgeschöpft hat. Trotzdem würde er die zusätzlichen 100 Millionen Franken des Bundes begrüßen.
Dass die Anpassung der Schweizer Hotellerie weiter funktioniert und dass nicht irgendwie aus finanztechnischen Gründen diese Strukturanpassung auf einmal gestoppt wird, weil keine Gelder mehr oder nicht genügend Gelder zur Verfügung sein sollten.
Denn nur wenn die Schweizer Hotellerie weiter investiere, sei sie in besseren Zeiten bereit, wieder zu wachsen, ist der Direktor der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit überzeugt. Kurzfristig brächten die 100 Millionen Franken den Hoteliers aber nichts im Kampf gegen den starken Franken. Genau deshalb wirft der Schkurler Hotelier Kurt Baumgartner dem Bundesrat mangelnden Mut vor.
Uns geben schlaflose Nächte der Umsatzrückgang, die Nachfragerückgang mit steigenden Kosten. Wir müssen die Kosten in den Griff kriegen und müssen die Nachfrage pushen. Zinsen plagen uns nicht.
Baumgartner fordert den Bundesrat deshalb konkret auf, die Mehrwertsteuer im Tourismusbereich zu senken und mehr Geld für Werbung bereitzustellen. Nur so könnten Kosten und Erträge in der Hotellerie wieder einigermaßen in Einklang gebracht werden.
Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist 8:08. Am Sonntag ist es genau 10 Jahre her.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
Looks like 6-7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on,
just a moment. We got an explosion. Innerhalb von 20 Minuten flogen 2 Linienflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers in New York. Die Terrorattacke der Al-Qaida forderte 3000 Tote. Der Schweizer Fotograf Adrian Müller war Augenzeuge dieses unglaublichen Geschehens. Seine Aufnahmen erschienen später in europäischen Zeitungen und Magazinen. Am Morgen nach den Anschlägen fragten wir ihn in der Sendung damals nach seinen Empfindungen.
Es war komisch, vor allem jetzt, wenn man auf die neue Skyline schaut. Twin Towers sind weg, es tagt, die Leute erwachen und können es fast nicht glauben. Ich kann es auch fast nicht glauben, wie es jetzt aussieht und was passiert ist.
Adrian Müller lebt heute immer noch in New York als Werbefotograf. Ich spielte ihm seine Aussagen von damals noch einmal vor und fragte ihn, was ihm dabei heute durch den Kopf gehe.
Ja, ich denke, es scheint nicht 10 Jahre her zu sein. Das ist wahrscheinlich das Erste, was mir hier auffällt. Dieser Tag, so wie mein persönlicher Tagesablauf von damals, die sind irgendwie in meinem Gedächtnis eingebrannt. Und darum ist die Erinnerung daran vielleicht auch etwas zeitlos.
Sie haben damals gesagt, es sei fast nicht zu glauben, was geschehen sei. Hielt dieses Gefühl, diese Mühe, das Geschehene zu erfassen, hielt das lange an?
Es ging ungefähr so 6 Monate, bis ich wirklich persönlich die neuen Realitäten erfasst hatte. Das hing sicher auch damit zusammen, dass sich die Nachrichten danach auf den Afghanistan-Krieg richteten. Und hilfreich war sicher auch, dass nach 3-4 Monaten der Geruch vom Ground Zero endlich nicht mehr wahrzunehmen war.
Wie war dieser Geruch?
Ja, es hat für Wochen und Monate wirklich einfach nach verbranntem Metall, verbrannten Gummi gerochen, und durch das, dass die Windrichtung schon die ersten 3-4 Tage immer direkt auf unsere Wohnung zukam, war das sehr
ein sehr penetranter Geschmack, den man nicht los wurde.
Sie sagten damals wahrscheinlich auch aus Ihrer Optik als Fotograf heraus, dass es sehr auffallend sei, nur schon, wie sich die Skyline verändert habe. Abgesehen davon, von diesem rein optischen, was ist jetzt rückblickend in Ihrer Wahrnehmung die größte Veränderung gewesen in der Stadt, in New York, seit diesem Tag?
Ich denke nicht, dass New York etwas von seiner kreativen Energie eingebüßt hat seither, aber was vielleicht ein bisschen verloren ging, ist die Unbekümmertheit. Nach 10 Jahren von Antiterrorismusmaßnahmen und vereilten Anschlägen, 2 Kriegen, der Finanzkrise und so weiter, das schlägt schon ein bisschen auf die Stimmung. Auch in einem Ort wie New York, eine Stadt, die eigentlich sehr an seine eigenen Stärken glaubt.
Und spürt man das auch im Umgang mit den Menschen, dass sie etwas von dieser Unbekümmertheit verloren haben?
Ja, ich denke schon. Das Ganze hat für jeden hier Spuren hinterlassen und ich wage mal zu behaupten, es gibt niemanden, der nicht entweder direkt oder indirekt davon betroffen wurde. Und es ist schwer, dem Ganzen auch visuell zu entgehen, weil jeden Tag, wenn man durch die Stadt läuft und nach oben schaut, dann man merkt schon, dass da noch immer was fehlt.
Hat denn das Ereignis etwas in Ihrem Leben verändert, in Ihrer Einstellung zum Leben, in Ihrer Art, wie Sie täglich in New York sich bewegen? Hat das etwas an Ihrem Leben dort in der Stadt geändert?
Für mein persönliches Leben hier in New York hat es nach 10 Jahren hat sich das eigentlich wieder so ein bisschen eingependelt. Ich habe ja niemanden persönlich an diesem Tag verloren. Daher ist es nicht mit dem Tod einer mir nahestehenden Person vergleichbar. Aber trotzdem ist es natürlich schon so, dass ich jeden Tag noch aus demselben Fenster schaue und nun den Bau der neuen Wolkenkratzer sehe. Und da ist es schon fast schwierig, nicht daran erinnert zu werden.
Und jetzt nach 10 Jahren ist es ja so, dass diese Bilder, dieses ganze Ereignis wieder überall in den Medien präsent ist. Versuchen Sie sich dem auch zu entziehen?
Ja, ich versuche einfach nicht den Fernseher einzustellen, weil das kann man sich ja nicht mehr ansehen. Und ich denke, am Sonntag, am 11. September, werde ich diesen Tag mit meiner Familie im Stillen mich daran erinnern. Dann muss ich nicht den Fernseher schauen und Zeitungen lesen, um zu wissen, was wirklich passiert ist.
Sagt Adrian Müller in New York. Er war vor 10 Jahren als Pressefotograf Augenzeuge der Anschläge auf die Twin Towers. Der Fehlstart von Usain Bolt im 100-Meter-Final und sonst eigentlich wenig bis nichts. So dürften viele antworten, wenn sie danach gefragt werden, was ihnen von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Südkorea in Erinnerung geblieben ist. Leichtathletik-Wettkämpfe, auch das heutige Meeting Weltklasse Zürich, stehen nicht mehr gleich im Rampenlicht wie früher. Woran liegt das? Sportredaktorin Juliette Schild.
In den 80er Jahren gab es einen Merlin Otte oder einen Carl Lewis oder aus Schweizer Sicht den Kugelstößer Werner Günthür. Das Interesse an der Leichtathletik sei gesunken, sagt auch Günthür. Einen möglichen Grund dafür sieht er darin, dass Europa seinen Status als Leichtathletik-Hochburg verloren hat.
Die Identifikation war vor allem in Europa mit den Europäern und natürlich noch den Amerikanern. Und jetzt hat es viele Afrikaner, gerade im Mittelstreckenbereich. Und dadurch, denke ich, ist die Identifikation so ein bisschen verloren gegangen. Also wir müssen schauen, dass in Europa die Leichtathletik Stars produziert und dann kann man in Europa auch die Leichtathletik wieder viel besser vermarkten und verkaufen.
Die Leichtathletik in der Schweiz vermarkten und verkaufen, das ist das Ziel von Patrick Magia, dem Meetingdirektor von Weltklasse Zürich. Er glaubt nicht, dass schwächere Europäer ein Grund für das Popularitätstief der Leichtathletik sind.
Für uns ist maßgeblich die Bedeutung der Schweizer. Und die ist sehr groß. Je mehr tolle Schweizer wir haben, desto besser geht es der Schweizer Leichtathletik und damit auch den großen Meetings. Man vergisst immer, dass von allen Top-Einschaltquoten, die wir hatten in der Schweiz für Weltklasse Zürich, für Athletissima, nur Schweizer vertreten sind. Ein Beispiel, ein Usain Bolt, der schafft etwa die Hälfte der Top-Einschaltquote von einem André Bucher oder einer Anita Weiermann.
Heute Abend liegt der nationale Fokus auf Lisa Urech. Sie gehört seit einigen Monaten zur erweiterten Weltspitze über 100 Meter Hürden. Das Interesse an der Leichtathletik in der Schweiz sei nicht generell gesunken, meint Patrick Magier. Der Fußball sei einfach zu einem beinahe übermächtigen Gegner geworden.
Man kennt keine Schwimmer mehr, man kennt keine Radfahrer mehr, man kennt, in der Schweiz noch ein paar Skiläufer, aber das ist wirklich ein Schweizer Phänomen. Das hat primär auch etwas mit der Medienabdeckung zu tun. Heute zeigt man Erstdivisions-, Zweit- und Drittdivisionsfußball im Fernsehen.
Und das sei für alle traditionellen olympischen Sportarten je länger, je mehr ein Problem. Ein Problem, das so rasch wohl nicht verschwinden wird. Auch nicht heute Abend. Usain Bolt, einer der einzigen Stars, den die Leichtathletik im Moment noch hat, verzichtet auf einen Start in Zürich. Er bestreitet seinen ersten Wettkampf nach der Weltmeisterschaft erst am nächsten Dienstag in Zagreb.
Juliette Schild. Gleich hier das Tagesgespräch über Syrien mit dem Autor Rafik Shami. Zuerst aber hat Philipp Bürkler für uns die Schlagzeilen dieses Mittags.
Von Januar bis Juni 2011 hat der Güterverkehr durch die Alpen zugenommen. Auf der Schiene um 13% und auf der Straße um 4%. Insgesamt überquerten laut dem Verkehrsdepartement im ersten Halbjahr knapp 56.000 Lastwagen die Alpen auf den Straßen. Damit wird das Verlagerungsziel deutlich verfehlt. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung befürworten die Einführung einer Einheitskrankenkasse bei der Grundversicherung. Dieser gibt eine Umfrage im Auftrag des Krankenkassenverbandes Santé Suisse. Weil sich die Eurokrise noch verschärfen könnte, erwartet die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine Rezession in großen Industriestaaten. Der deutsche Wirtschaftsminister Philipp Rösler sagte hingegen, die Angst vor einer Rezession sei völlig unbegründet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.